und ich spreche noch ein Gebet. Jesus, möchte danken, dass wir Zeit haben, um gemeinsam über dich nachzudenken, uns auf dich auszurichten. Und ich möchte danken, dass du uns treffen möchtest. Auch in diesem sperrigen Thema, in diesen sperrigen Texten, möchten dich bitten, dass du uns mit deiner Klarheit und mit deiner Gnade nahe kommst. Amen. Ja, es sind noch knapp 2 Wochen bis Karfreitag und Ostern und wir beschäftigen uns bis dahin in den Predigten mit Texten, die die Ereignisse kurz vor der Leidenszeit und der Auferstehung Jesu betreffen, beschreiben. Wir wollen dadurch einfach noch mal ein bisschen klarer vor Augen bekommen, wer Jesus ist und wofür er steht. Weil wenn wir das nicht klar haben, dann werden diese Ereignisse von Karfreitag und auch von Ostern nur so, wenn wir die nur so aus einer unbeteiligten Distanz betrachten. Und sie werden keine oder vielleicht auch kaum oder keine Bedeutung für uns haben. Letzte Woche haben wir bereits einen ersten Blick auf diesen Text aus Markus 11 gewagt, auf diese doch sonderbare Tempelaktion Jesu. Es ging letzte Woche um die inspirierende Seite von Jesu Zorn, ich würde sagen um die einfachere Seite, nämlich darum, dass Jesus sich leidenschaftlich dafür einsetzt, dass die Geschäftigkeit des Alltags, also die To-Do-Listen, die E-Mails, die Sorgen, die vielen Alltagsherausforderungen uns nicht komplett vereinnahmen, sondern dass wir einen Ort oder eine Zeit haben, in der Gott uns begegnen kann. Eine Zeit, in der wir ruhig werden können, eine Zeit der Stille und der Ausrichtung auf Gott. Und weiter haben wir gesehen, dass Jesus sich dafür einsetzt, dass die Denke des Marktes nicht in Verbindung, die Verbindung mit Gott prägt. Das Kosten-Nutzen-Denken und das Konsumdenken, was uns ja so in unserem Alltag, in unserem Geschäftlichen prägt, das ist gut im Markt und in der Wirtschaft, aber ist ganz negativ in Beziehungen, zerstörerisch in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in der Beziehung zu Gott. Dort hat die Denke des Marktes nichts verloren, sondern dort zählt die Liebe Gottes, die uns unabhängig davon gilt, was wir zu bieten haben. Das waren so die Gedanken von letzter Woche. Wer das nochmal ausführlich braucht, kann das gerne online nochmal nachhören. Heute möchte ich noch eine zweite Seite von Jesu Zorn mit euch anschauen und ich nenne sie mal die beunruhigende Seite. Ich nenne es mal die beunruhigende Seite von diesem wütenden Jesus mit der Peitsche in der Hand. Und diese Seite von Jesus Zorn hat etwas mit dem zweiten Text zu tun, den wir gelesen haben aus dem Propheten Jeremia. Der Grund, warum wir den hier auch lesen, ist, dass die Begründung, die Jesus für seinen Zorn und seine Wut nennt, aus dieser Passage kommt. Jesus sagt in Vers 17, heißt es nicht in der Schrift? Und dann zitiert er aus dem Alten Testament, unter anderem aus Jeremia 7. Dort spricht Gott in Vers 11, ist denn in euren Augen dieses Haus, das doch mein Eigentum ist, eine Räuberhöhle geworden? Also da hat Jesus dieses Wort Räuberhöhle her. Das ist die Passage, die Jesus offensichtlich im Hinterkopf hatte, als er im Tempel so wütend wird. Und jetzt lesen wir mal diese Tempelaktion aus der Perspektive von diesem Jeremia-Text. Und wir werden sehen, dadurch bekommt das Ganze nochmal eine viel größere Bedeutung. Denn in Jeremia 7 geht es nicht nur um ein paar Händler. Geht es auch nicht um die beiden Teilaspekte, die wir letzte Woche angeschaut haben, sondern schauen wir nochmal genauer hin, um was es in diesem Jeremia-Text geht. Da heißt es, geht gerecht miteinander um, nutzt nicht Ausländer, Waisen und Witwen aus. Vergießt nicht das Blut unschuldiger Menschen, seht doch ein, dass ihr euch selbst betrügt. Ihr stehlt und mordet, brecht die Ehe, schwört Meineide, bringt dem Baal eure Opfergaben und verehrt fremde Götter, die euch nichts angehen. Und dann kommt ihr und stellt euch hier in mein Haus vor mich hin und sagt, uns kann nichts geschehen. Dabei tut ihr weiterhin alles, was ich verabscheue. Ist in euren Augen dieses Haus, das doch mein Eigentum ist, eine Räuberhöhle geworden? Gut, dann werde ich es auch so betrachten. Und dann der letzte harte Vers, euch will ich nicht mehr sehen, darum verstoße ich euch. Seht ihr die Parallele zwischen diesen zwei Texten? Dieser göttliche Zorn, dieser Frust und Ernst, den wir hier in der Jeremia-Passage raushören, der passt sehr gut zu der Stimmung Jesu im Tempel. Und das Interessante ist jetzt, dass sich der Zorn und Frust Gottes in dieser Jeremia-Passage eben nicht nur auf diese Händler bezieht, nicht nur auf den Trubel des Alltags oder auf die Dynamiken des Marktes, sondern hier geht es um ganz viele Schattenseiten des menschlichen Lebens. Hier geht es sozusagen um 360 Grad von Schwierigkeiten, mit denen wir als Menschen zu tun haben. Es werden soziale und politische Probleme angesprochen, der Umgang mit Ausländern, Waisen und Witwen, ein gerechter Umgang miteinander, es geht um Ausbeutung von Unschuldigen. Dann geht es um persönliche Themen wie Treue und Untreue in der Ehe. Es geht um alltägliche Wahrhaftigkeit, um Meineide und ums Lügen. Und sogar um die ständige Tendenz, irgendwelche Personen, Geld, Beliebtheit, was auch immer, wie Götter zu behandeln. Also Personen oder Dinge dieser Welt so wichtig zu nehmen, dass sie wie Götter werden, von denen wir alles erwarten. Also wirklich so eine 360-Grad-Perspektive von menschlichen Problemen und Schattenseiten und Dingen, die uns alle irgendwie auch betreffen. Und darüber ist Gott hier jetzt sauer. Und dazu sagt er, ich will euch nicht mehr sehen, ich schmeiß euch raus, es ist genug. Ich denke, es gibt uns nochmal eine ganz andere Perspektive auf das, was Jesus im Tempel macht, wenn wir verstehen, dass Jesus diese 360-Grad-Perspektive im Hinterkopf hat. Wenn hier wirklich der Text aus Jeremia 7 aus seinem Bauch spricht, dann ist es viel zu oberflächlich zu denken, dass sich Jesus Zorn in diesem Moment, ja, kurze Zeit vor der Kreuzigung, nur auf Händler gerichtet hat. Auf die Probleme, die wir letzte Woche angesprochen haben. Ich denke, das wäre definitiv zu oberflächlich. Sondern der Zorn, den Jesus hier zeigt, ist der göttliche Zorn aus der Jeremia-Perspektive, aus dem dieses Wort Räuberhöhle kommt und der schlussendlich uns alle betrifft. Das ist der Zorn über die ganze Breite von menschlichem Versagen. Das ist der Zorn über Sünde und Schuld in jeder Form. Gebrochene Ehe genauso wie schlechter Umgang mit Ausländern. Ungerechtigkeit genauso wie Selbstgerechtigkeit. Überheblichkeit genauso wie Habgier. Was wir hier in Markus 11 beschrieben sehen, mit diesem Text von Jeremia 7 im Hinterkopf, ist Jesu Zorn über die Unfähigkeit der Welt. Einschließlich meiner Unfähigkeit und deiner Unfähigkeit. Und damit haben wir eine universelle Seite von Jesu Zorn in dem Markus-Text, die uns vielleicht ohne diesen Jeremia-Text gar nicht so auffällt. Die wir vielleicht auch gar nicht so gern hören wollen, weil sie uns eben dann auch betrifft. Es ist eben dieses Universelle, was Jesu Zorn in der Passage so unangenehm macht. Wenn man es mal im Zusammenhang versteht. Unangenehm, beunruhigend, vielleicht sogar im ersten Moment beängstigend. Und deshalb neigen wir manchmal dazu, diese Passage auszulassen. Nicht über den Zorn und die Wut Jesu zu reden, weil wir nicht wissen, wie wir so richtig damit umgehen sollen. Aber was wäre, wenn Gott nicht zornig auf das Unrecht in dieser Welt wäre? Was wäre, wenn Gott nicht zornig auf das Unrecht in dieser Welt wäre, wenn Gott einfach seine Augen verschließen würde? Dann wäre er ein Gott, der sich überhaupt nicht für uns und das Miteinander interessiert. Der dem Unrecht freien Lauf lässt, der auch mit den Opfern nicht mitleidet und sich nicht auf ihre Seite stellt. Miroslav Volf schreibt in seinem Buch von der Ausgrenzung zur Umarmung, ein Gott, der angesichts des Unrechts in der Welt nicht empört ist, wäre ein Komplize der Ungerechtigkeit, der Täuschung und Gewalt. Das heißt, Gott wäre dann ein ungerechter und auch liebloser Gott, ein Komplize des Bösen. Also auf Gottes Zorn grundsätzlich zu verzichten, löst die Problematik nicht auf, sondern sie schafft neue Probleme. Und genauso problematisch ist die Vorstellung, der Zorn Gottes gelte den anderen, nur nicht mir. Es wäre Wahnsinn, die Tempelaktion zu lesen und sich gemütlich zurückzulehnen und zu denken, wie gut, dass Jesus jetzt endlich mal über diese anderen zornig ist. Ja, ich wusste ja schon immer, die anderen, die Bösen. Es wäre Wahnsinn, den Zorn, den er hier aus Jeremia 7 zitiert, nur auf die anderen zu richten. Anders gesagt, wir können Jesu Zorn bei der Tempelaktion nicht nur in unserem Sinne kanalisieren. Ja, diesen Text gebrauchen, um so schön den Zorn auf die dort hinten und auf die da drüben zu richten, zu lenken. Die böse Welt vielleicht, die bösen anderen. Das wäre ein absoluter Missbrauch von diesem Text. Sondern die Tempelaktion ist ein Schlüsselloch, ein kleiner Einblick in 360 Grad Wut und Ärger Gottes über die Unfähigkeit und die Sünde der Welt, woran jeder von uns Anteil hat. Wenn wir es mit Gottes Zorn zu tun bekommen, mit seiner Gerechtigkeit und mit seinem Wahrheitsanspruch, dann ist es immer etwas, was 360 Grad betrifft und nicht nur so ein dünner Strahl ist auf den Widersacher, den ich gerade vielleicht habe. Seine Wahrheit und seine Gerechtigkeit decken jeden auf und damit auch mich. Also wenn wir angesichts einer großen Enttäuschung und einem großen Ärgernis meinen, an dieser Stelle aber doch mal wirklich in Jesu Zorn einsteigen zu können, vielleicht einsteigen zu müssen, auch anzuklagen, auch umzuwerfen, den anderen zu verurteilen, dann müssen wir wissen, dass der gleiche Zorn, in den wir da einsteigen, auch uns betrifft. Sein Zorn lässt sich nicht klinisch eingrenzen. Und manchmal denken wir das als Christen, er lässt sich irgendwie auf die anderen eingrenzen. Sein Maßstab an Integrität, den wir dann benutzen wollen, um andere zu durchleuchten, wird auch uns durchleuchten. Das Kopfschütteln Gottes, was wir für uns in Anspruch nehmen, ist genauso auch sein Kopfschütteln über dich. Wir alle machen übertragen den Tempel Gottes zur Räuberhöhle. Keiner von uns steht unschuldig im inneren Bereich des Tempels, sondern wir sind alle Räuber, Ganoven sozusagen, nicht nur der da drüben oder der da hinten. Also der Frust und die Wut von Jesus in diesem Text ist ein kleiner Einblick in diesen berechtigten Frust, den Gott über seine Menschen hat, über die Sünde der Welt. Und das ist eben die unangenehme Seite von Jesu Zorn, die nicht mehr so inspiriert, habe ich gedacht. Auf einmal ein zorniger Gott, ein Zorn, der auch mich betrifft, mein Herz und mein Leben. Der wutschnaubende Jesus mit Peitsche, puh, auf einmal ganz anders. Plötzlich ein Bild von einem Gott, mit dem ich es zu tun bekomme, der auch meine Ungerechtigkeiten, Lieblosigkeiten und Egoismen nicht einfach ignoriert. Darüber reden wir nicht so gern, vielleicht auch, weil es oft missbraucht wird. Weil es missbraucht wird, um Druck und Macht auszuüben. In dem Moment, in dem eben eine Gruppe von Menschen meint, sie könne den Zorn für sich in Anspruch nehmen, für sich kanalisieren. Was macht dieses Bild mit uns? Was macht dieses Bild mit dir? Nun, um jetzt das Ganze richtig einzuordnen und gut damit umzugehen, müssen wir wissen, dass es nicht das letzte Bild ist, was uns von Jesus gegeben worden ist, diese Tempelaktion. Es gibt noch ein zweites, ein ergänzendes Bild. Wir müssen wissen, dass nur ganz wenige Tage später nach der Tempelaktion Jesus wieder mit einer Peitsche zu sehen ist. Aber dieses Mal in diesem zweiten Bild ist es nicht die Peitsche, die er schwingt, sondern es ist die Peitsche, die ihn trifft. Und die nicht nur ein bisschen trifft, sondern die ihn so trifft, dass sie seinen Körper aufreißt, ihn verwundet, ihn umwirft, in die Knie zwingt. Dieses zweite Bild ist das Bild von Jesu Geißelung und Jesu Tod. Und was um Himmels Willen passiert da? Was da passiert ist, dass der Zorn Gottes über den Mist dieser Welt, einschließlich meines Beitrages dazu, in dieser zweiten Szene nicht mehr von Jesus ausgeht, nicht mehr deutlich wird, sondern Jesus trifft ihn selbst. Was bei der zweiten Peitschenszene passiert ist, dass Jesus die Strafe trägt, die eigentlich die Menschheit treffen muss. Und den Zorn absorbiert in sich, der eigentlich anteilig auf unser aller Leben liegt. Die Peitsche ist diese Verbindung zwischen diesen beiden Bildern. Die Peitsche, die im Tempel für Gottes Wut und Enttäuschung über die Menschen steht, trifft in der Geißelung Jesus und damit Gott selbst. Nachdem Jesus uns in der Tempelaktion klar gezeigt hat, wie er über unseren Mist empfindet, zieht Jesus diesen Zorn danach auf sich selbst am Kreuz. Anstatt seiner Wut freien Lauf zu geben und uns zu schlagen, lässt er sich lieber sich selbst schlagen. Für uns. Und viele Leute sagen an der Stelle, aber das ist doch so schwer zu verstehen. Er schlägt sich selbst. Der, der eben noch wütend ist, lässt sich plötzlich selbst treffen. Und das aus Liebe. Das ist irgendwie, das kriege ich in meinem Kopf nicht so ganz zusammen. Es ist wirklich so schwer zu verstehen. Kennen wir das nicht eigentlich auch von uns? Ich versuche es mit einem Bild deutlich zu machen. Wenn du mal wirklich tief enttäuscht und verletzt bist von einer Person, die du aber eigentlich magst, die dir wichtig ist, die du liebst. Wenn sich in dir Wut und Zorn zusammenbraut über jemanden, den du liebst. Wenn du merkst, wie sich deine Faust formt und du am liebsten zuschlagen würdest. Vielleicht sogar im dunklen Moment ein Partner ihn am liebsten hauen würdest, weil er dich so tief verletzt hat. Was machst du dann? Du kannst ihn ja nicht hauen, weil du ihn liebst. Du wirst ihn nicht hauen, hoffe ich doch. Was machst du dann? Wo entlädt sich dann dieser Frust und dieser Zorn und diese Enttäuschung, wenn du wirklich getroffen bist? Wohin mit solcher Energie, wenn man dem anderen nicht schaden will? Zwei Sachen, die man dann häufig macht. Erstens, man macht eine große Szene. Und zweitens, man schlägt sich selbst. Und das ist das, was bei der Tempelaktion passiert. Jesus macht eine Szene, um uns zu zeigen, wie verletzt und frustriert Gott ist. Er wirft die Tische der Geldwechsler und die Stände der Verkäufer um. Er will, dass wir den Frust und den Ärger sehen. Und das Zweite, wenn du wirklich enttäuscht worden bist, man schlägt sich selbst. Man will eigentlich zuschlagen, aber man macht es nicht aus Liebe, sondern man lenkt das Ganze um. Man schlägt lieber sein eigenes Bein, macht sich dabei vielleicht einen blauen Fleck. Man haut lieber gegen die Wand und holt sich dabei einen gebrochenen Knochen. Man tritt lieber wütend gegen den einen Stein und verknackt sich dabei vielleicht einen Zeh, als dass man den anderen schlägt. Man trinkt lieber exzessiv Alkohol oder was weiß ich, was wir uns als Menschen alles einfallen lassen, um nicht dem anderen zu schaden, sondern uns zu schaden. Um irgendwie mit diesem Schmerz, der da ist, umzugehen. Man lenkt die Wut und die Energie auf sich selbst, anstatt auf den anderen. Und genau das passiert am Kreuz, wo Gott quasi an sich selbst die Strafe vollzieht und quasi an sich selbst seinen Zorn entlädt, statt an der Welt, die er liebt. Das ist genau das gleiche Prinzip. In der Tempelaktion gibt Gott uns einen kleinen Einblick in seinen Frust. Er wirft mit dem Geschirr sozusagen, das eigentlich keinem wehtut, aber trotzdem erstmal Eindruck hinterlässt, einen gewissen Effekt hat. Er macht den Aufstand, damit wir es verstehen, dieses Schlüsselloch in seinen Zorn. Er knallt mit den Türen. Aber am Kreuz sorgt er dafür, dass sich sein Zorn eben nicht an seiner Welt entlädt. Er richtet seine Wut nicht gegen uns Menschen, sondern gegen sich selbst. Er ist bereit, den Schmerz selbst zu tragen. Das Kreuz ist sozusagen der blaue Fleck, der verknackste Zeh, das große Zähneknirschen Gottes, wo er den Zorn über uns in sich selbst absorbiert, damit wir verschont, damit wir gewonnen werden können. Beweis seiner Liebe. Vielleicht wird es durch dieses Bild, das doch sehr menschlich ist, aber ich glaube, wir können nicht anders über Gott reden als in menschlichen Bildern. Vielleicht wird es dadurch ein bisschen verständlicher. Ich glaube, es ist immer noch schwierig zu verstehen, schwierig einzuordnen. Es bleiben immer noch Ecken übrig. Das heißt, wenn man versucht, es durch so ein menschliches Bild zu erklären. Die Frage, die jetzt sicher noch da ist, was bedeutet das überhaupt für uns? Warum rede ich da jetzt darüber? Wieso zum Beispiel müssen wir denn von Gottes Zorn und von Gottes Gnade sprechen, fragt man sich. Ja, wieso überhaupt diese Tempelaktion und das Dunkel des Kreuzes, können wir quasi nicht gleich zur Gnade springen? Können wir das andere nicht einfach weglassen? Wäre einfacher, denkt man, gleich Vergebung und Annahme. Aber die Antwort ist, es gibt diese beiden Seiten, weil wir beide Seiten brauchen. Wir brauchen beide Bilder. Denn das Bild von Gottes Zorn erinnert uns daran, da stimmt etwas nicht mit dir. Wach auf, Stefan. Da stimmt hier und da einfach was nicht. Und du tust dir keinen Gefallen und niemand einen Gefallen, wenn du es einfach nur wegvergibst, wegerklärst, immer so tust, als ob es nie gewesen wäre. oder so tust, als wäre es eigentlich gar kein Problem. Dietrich Bonhoeffer hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Was er damit sagt, wir brauchen diese aufdeckende Klarheit und Wahrheit, selbst wenn sie manchmal unangenehm ist. Warum? Um weiterzukommen, um Veränderung zu erleben, um überhaupt an irgendwas arbeiten zu können. Wenn ich alles versteckt habe, wie soll ich da weiterkommen? Wie soll sich da in mir irgendwas entwickeln? Ich glaube, dafür brauchen wir tatsächlich dieses erste Bild, diese Konfrontation mit der Wahrheit. Aber das Kreuz erinnert uns daran, dass unsere Probleme uns niemals vernichten können. Das ist nämlich die Botschaft des zweiten Bildes. Gott liebt dich und mich. Das ist der Grund, warum es dieses Kreuz überhaupt gibt. Warum Jesus alles für uns einsetzt. Er hat Interesse daran, dass wir leben und aufblühen. Dass es Veränderungen in deinem und meinem Leben gibt. Und all der Frust und Zorn über die Ungerechtigkeit und Sünde dieser Welt, eingeschlossen deiner und meiner, sind Ausdruck seiner Liebe. Der Zorn ist immer Ausdruck seiner Liebe. Und das ist, glaube ich, ganz gut, was auch in diesem Wikipedia-Artikel deutlich wird. Das ist Ausdruck seiner Liebe. Es ist nicht einfach nur Grausamkeit oder ich ticke jetzt mal aus und ihr geht mir alle auf den Nerven, jetzt vernichte ich euch. Sondern der Frust und Zorn über Ungerechtigkeit ist Ausdruck seiner Liebe. Er lässt es nicht laufen, er ist unzufrieden mit der Situation. Er hat ein schöneres Bild für uns. Deswegen brauchen wir beide Bilder. Und wenn wir das haben, damit gewappnet sind mit diesen beiden Bildern, dem wütenden Jesus im Tempel über die Sünden der Welt und dem absorbierenden, dem leidenden Jesus am Kreuz, der uns vergibt und uns vertritt, dann haben wir auch neue Optionen mit diesen, ich nenne es mal Baustellen in unserem Leben umzugehen. Da haben wir neue Optionen mit den Schattenseiten und den Dummheiten und Egoismen, die wir in unserem Leben haben, umzugehen. Dann können wir Ungerechtigkeiten ansprechen, müssen sie nicht leugnen oder verbergen. Und wir können Ungerechtigkeiten abgeben und loslassen und müssen daran nicht zugrunde gehen. Manchmal leiden wir auch an diesen Dingen und deswegen müssen wir sie verstecken. Das Kreuz gibt uns die Möglichkeit, offen damit umzugehen. Und machen wir das zum Schluss nochmal etwas konkret mit einem zweiten Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben, wir reden einander auf die Hilfe an, die wir beide brauchen. Wir sind sanft und wir sind hart gegeneinander, denn wir wissen von Gottes Güte und von Gottes Ernst. Seht ihr, wenn wir nur wütend über den anderen sind, ohne das Kreuz, dann ist der andere immer der Schuldige und der andere immer der Schlechte und ich habe nichts damit zu tun. Dann setze ich mich über den anderen hinweg, setze den anderen sozusagen in diesen heiligen Zorn und ich bin fein raus. Das ist oft unsere Reaktion auf Enttäuschung, die wir von anderen her erleben. Das ist die Reaktion auf Enttäuschung ohne Kreuz. Du bist schuld und du bist weit weg von mir und es gibt nichts mehr Gemeinsames und jede Gemeinschaft ist vorbei. Aber durch das Kreuz und durch diese beiden Bilder, von denen wir gerade gesprochen haben, werden wir im Fall der Verletzung und Enttäuschung von anderen in die Lage versetzt, uns einander auf die Hilfe anzureden, die wir beide brauchen. Uns auf die Hilfe anzureden, die wir beide brauchen. Anders gesagt, ich werde in die Lage versetzt, uns beide zu sehen. Nicht nur seine Schuld, nicht nur ihn und seine Unverschämtheit, die er jetzt mir gegenüber zutage gebracht hat, sondern uns beide in unserer Bedürftigkeit zu sehen. Bedürftig in Bezug auf die Vergebung von Gott. Das Kreuz bringt uns von einem Du bist schuld und ich bin fein raus, von der härtesten Trennung, die es geben kann, der moralischen Trennung, zu einem neuen Gemeinsam. Wir beide brauchen Hilfe, wir beide brauchen Vergebung, wir beide brauchen Gott. Ich bin nicht besser als du. Und jetzt lass uns gemeinsam vor Gott neue Wege suchen und neue Wege gehen. Bonhoeffer schreibt, wird so gerade nicht die Stunde der großen Enttäuschung über den Bruder und die Schwester mir unvergleichlich heilsam sein, weil sie mich gründlich darüber belehrt, dass wir beide doch niemals von eigenen Worten und Taten, sondern alleine von dem einen Wort, der einen Tat leben können, die uns in Wahrheit verbindet, nämlich von der Vergebung der Sünde in Jesus Christus. Ich würde sagen, das ist ein Riesending, wo ein Abgrund der Trennung war, und wir trennen uns oft von Menschen aufgrund von Enttäuschung und Verletzung. Da eröffnet das Kreuz eine Gemeinsamkeit, weil es uns beide erinnert an die Bedürftigkeit der Vergebung. Und manchmal sogar gerade durch die Schuld des anderen. Und dann noch der letzte Satz von Bonhoeffer, wo er sagt, wir sind sanft und wir sind hart gegeneinander, wenn wir wissen von Gottes Güte und von Gottes Ernst. Das Ziel ist eine Gemeinschaft, in der man voneinander ehrlich sein kann, keine Verurteilung von oben herab befürchten muss. Eine Gemeinschaft, in der Raum zur Veränderung da ist. Das Ziel ist eine Gemeinschaft, in der man einander hilft, gerade auch dann, wenn jemand das Ziel verfehlt hat, das Leben nicht gerade läuft und Schmerzhaftes passiert. Eine Gemeinschaft, die nicht mehr über den Zerbruch und die Schuld im eigenen Leben spricht, ist oberflächlich und belanglos. Und eine Gemeinschaft, die nur über den Zerbruch und die Schuld des anderen spricht, ist lieblos und bedrückend. Das Ziel ist nicht nur Wut und Zorn gegen den anderen, auch nicht nur Gnade und Güte, vergib einfach, schwamm drüber, alles immer gut, das würde die Bibel auch nicht als Gnade und als Güte bezeichnen, sondern das Ziel ist Güte und Ernst. Das Ziel ist Tempelaktion und Kreuz. Das Ziel ist hart und sanft, direkt und vergebend, einladend und herausfordernd. Ganz viele uns. Und was das bedeutet, wirklich praktisch bedeutet im Umgang miteinander, da gibt es viel zu üben und herauszufinden. Ist gar nicht so einfach, das immer in der Praxis umzusetzen. Und manchmal treffen wir dann auch nicht den richtigen Ton, vergessen unsere eigenen Dummheiten. Manchmal sind wir mutlos und bequem. Manchmal sind wir feige. Aber das Ziel ist eine Gemeinschaft, die echte Qualität hat, die wirkliche Veränderung ermöglicht, die Gott letztlich ernst nimmt und ihn ehrt. Und zu einer solchen Gemeinschaft ermutigt uns unsere Passage aus Markus 11 im Kontext von Jeremia 7, indem es uns auf der einen Seite an Gottes Zorn erinnert, an Gottes Gerechtigkeit, unter der wir alle stehen, aber gleichzeitig erinnert sie uns auch an die Befreiung und an die Vergebung, die wir alle brauchen und die uns zuteil wird in Jesus Christus. Bonhoeffer schreibt, wir sind sanft und wir sind hart gegeneinander, denn wir wissen sowohl von Gottes Güte als auch von Gottes Ernst. Da steckt eine wunderbare Balance drin, die so viel Raum für Heilung und für Gerechtigkeit bietet. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir so eine Gemeinschaft leben können und entwickeln können. Amen.